ARD Sounds.
Es fing an, von der Tunneldecke zu tropfen, also Wasser. Und es tropfte immerhin so stark, dass nach ein paar Stunden auf der Tunnelsohle so 5 bis 10 Zentimeter Wasser standen.
Und wie habt ihr dann reagiert, als ihr gemerkt habt, oh Scheiße, da kommt irgendwie Wasser in den Tunnel?
Also, wir wussten, in spätestens 2, 3 Tagen ist der Tunnel entweder so voll Wasser, dass keiner mehr durchkommt, oder er stürzt an der Stelle ein, wo das Wasser tropft. Wir beschlossen, weil uns gar nichts anderes übrig blieb, wir müssen den Tunnel sofort öffnen und versuchen, in der uns verbleibenden Zeit so viele Leute durchzuholen, wie es nur geht.
Achim flieht kurz nach dem Bau der Mauer nach West-Berlin. Dort schließt er sich einer Gruppe junger Männer an, die anderen Menschen die Flucht aus der DDR ermöglichen wollen. Achim selbst will seine Freundin Christa in den Westen holen. Aber wie? Die Methode mit dem umgebauten Auto, so ist ja Achims Schwester geflohen, ist einfach zu teuer. Jetzt, im Frühjahr 1962, hat die Gruppe eine neue Idee. Vom Westen aus soll ein Tunnel unter Mauer und Todesstreifen hindurch nach Ost-Berlin gegraben werden. Das dauert Monate und ist lebensgefährlich. Werden die Männer durchhalten? Und wird der Tunnel halten? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Wiebke und das ist Zeitkapsel. Achim, wie hast du Menschen aus der DDR geschmuggelt? Ein 8-teiliger Podcast von NDR Kultur. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag, zuerst in ARD Sounds. Das hier ist Folge 5, die Tunnelbauer.
Hallo.
Hör dich nicht.
Ach so, bin gleich wieder da.
Womit fangen wir jetzt an?
Ja, nee. Hallo.
So, ich bin auch wieder da.
Sehr gut.
Ein bisschen technische Probleme heute bei der Schalte zwischen Berlin und Hamburg. In der vergangenen Folge 4 haben Eva und Josef Achim in Berlin ja in echt getroffen. Im Verein Berliner Unterwelten an der Bernauer Straße. Da kann man an Modellen sehen, wie die Fluchttunnel gegraben wurden. Und einen Originaltunnel gibt es dort auch noch. So richtig klar ist uns aber immer noch nicht, wie genau die Männer damals diese Tunnel gegraben haben. Achim hat ja schon erzählt, dass der Ausgangspunkt im Westen in einem Keller war, ganz nah an der Mauer.
Jetzt erzähl doch mal, wann bist du da reingekommen in den Keller, wo die gebaut haben?
Also der Keller gehörte zu einer alten Fabrik und der Fabrikbesitzer, der wusste Bescheid, was wir da machen wollen. Er war in den 50er Jahren selbst aus der DDR geflüchtet. Und hatte also überhaupt nichts dagegen. Ganz im Gegenteil, er hat zunächst mal überhaupt kein Geld dafür haben wollen, dass er uns den Keller vermietet hat und hat uns kostenlos Strom und Wasser zur Verfügung gestellt, sodass wir also Beleuchtung hatten und uns auch mal die Hände waschen konnten. Und diese Keller waren also sehr, sehr groß, wurde nicht mehr benutzt. Die Fabrik brauchte die Keller nicht mehr. Und als wir da reinkamen, da hatte die andere Gruppe schon, ich glaube, so ungefähr 8 bis 10 Meter Tunnel gegraben. Sie hatten einen 3 Meter tiefen Schacht in den Kellerfußboden gegraben. Der Schacht war so ungefähr, ich schätze mal, 1,5 mal 2,5 Meter groß. Stand eine Leiter, wo man also runterklettern konnte. Ja, und dann haben wir uns also das angeguckt und haben vereinbart, wann wir anfangen und wie wir das machen, die Schichteinteilung, wer mit wem zusammenarbeitet.
Und dabei müssen Achim und die anderen Tunnelbauer immer im Blick haben, dass sie auch im Westen nicht entdeckt werden. Wenn sie auffliegen, wäre alles vorbei.
Dann haben wir irgendwann gesagt, das fällt wahrscheinlich auf, wenn hier dauernd eine Handvoll junger Leute rein oder raus geht, morgens und abends. Wir müssen da irgendwas anderes machen und haben uns dann so organisiert, dass wir längere Zeit, also so circa 2 Wochen, im Keller gewohnt haben. Wir haben uns da so Pritschen besorgt und Schlafsäcke und haben dann da geschlafen, gegessen, getrunken, gearbeitet und haben unsere Schichten so gemacht, dass also jetzt nicht immer Gruppen rein und raus gehen, immer morgens und abends, sondern das wurde irgendwie auch über die Woche verteilt. Wichtig war für uns, dass so dieser Schichtwechsel entzerrt wird.
Wenn du jetzt gesagt hast, ihr habt da unten wirklich gelebt, dann wie habt ihr da Essen hinbekommen und was habt ihr gegessen?
Bei dieser Fabrik war das nicht so schlimm. Da konnte man auf den Fabrikhof fahren und ja, dann hat man halt Essen ausgeladen. Wir hatten so einen VW-Kastenwagen, wo man was transportieren konnte. Gegessen haben wir fast ausschließlich also Brot und Dosenfutter. Also das war schaurig, diese Ernährung. Aber Gott sei Dank gab es auch mal zwischendurch einen Kasten Bier, wo man dann mal ein Bier trinken konnte. Und bei den anderen Tunneln, die ja aus dem Keller einer stillgelegten Bäckerei herausgegraben wurden, da mussten wir noch vorsichtiger sein, weil wir da richtig gehend durch die Haustür rein und raus mussten, also nicht im Fabrikhof. Und da haben wir das so gemacht, einer von uns hatte schon Familie, Frau und zwei kleine Kinder. Und da ist so zweimal in der Woche oder so die Frau mit dem Kinderwagen gekommen, hat ein kleines Kind an der Hand gehabt, aber im Kinderwagen lag kein Baby, sondern da lagen dann eben 10 Dosen mit Fertigreis oder 3 Brote oder auch mal einen Kasten Bier. Und so haben wir dann die ganze Ernährung sozusagen im Kinderwagen angeliefert. Das ist nie aufgefallen.
Du hast gesagt, dann habt ihr euch da unten Pritschen hingestellt, aber also ich kann es mir auf jeden Fall noch nicht ganz vorstellen. Wie sah das aus in so einem Keller?
Naja, wir hatten da einen separaten Raum, der uns als Wohnzimmer diente. Ne? Da standen dann eben 6 Pritschen oder sowas und da wurde geschlafen und gearbeitet und auch gegessen wurde in einem anderen Keller. Also dieser Raum war nur der Schlafraum, da sollte es ja auch einigermaßen ruhig sein. Obwohl, geschlafen haben wir immer, wir waren so müde von der Arbeit. Ich glaube, da hätte daneben einer auch arbeiten können, da hätten wir trotzdem geschlafen. Aber das haben wir schon versucht, ein bisschen zu separieren. Und unten, also in dem Keller, wo das Loch war, wo es immer rein und raus ging und wo ja auch der Abraum rausgezogen wurde und dann wurde das ja im Keller verteilt. Das heißt, da haben wir dann so uns Verschalungen gebaut, also Bretterwände, die so ungefähr einen Meter hoch waren. Und da haben wir das Zeug dahinter geschippt. Und wenn es dann voll war, dann haben wir es noch höher geschippt und bis zur Kellerdecke abgebüscht. Damit also möglichst viel, wir mussten ja das ganze Aushubmaterial im Keller lagern. Wir konnten das ja nicht abfahren, das wäre ja auch zu auffällig gewesen.
Und wie hast du das mit deinen Klamotten gemacht? Hast du dann wirklich 2 Wochen lang in den gleichen Klamotten gearbeitet?
Ja, also wir hatten Klamotten zum Arbeiten und wir hatten Klamotten zum Schlafen. Weil natürlich die Arbeitsklamotten waren dreckig. Ne? Die, wenn du die ausgezogen hast, die konntest du hinstellen. Ne? Die waren also wirklich dreckig bis zum geht nicht mehr. Und geschlafen im Schlafsack mussten wir uns ja auch nicht warm anziehen. Also da haben wir irgendwie in der Turnhose oder in der Badehose geschlafen und im T-Shirt, weiter war nichts. Ne?
Und bei dem Tunnelbau gab es da auch Frauen oder war das wirklich reine Männersache?
Ah, reine Männersache. Also einmal war das körperlich eine so schwere Arbeit, dass wohl die meisten Frauen sich da sehr, sehr schwer getan hätten. Und zum anderen war das natürlich auch ein bisschen eine hygienische Sache. Ne? Wir haben da unten gehaust, wir haben uns da unten selber kaserniert. Wir hatten ja keine Toiletten und keine Waschgelegenheiten. Wir sind so alle 14 Tage mal nach Hause gegangen, um uns zu waschen. Also wir müssen ganz schön gestunken haben.
Und was hätte euch gedroht, wenn jetzt in der Gruppe meinetwegen einer so ein Spitzel für die Stasi gewesen wäre?
Naja, das kommt drauf an. Also die, sagen wir mal, die einfachste Möglichkeit wäre gewesen, dass dieser Spitzel der Stasi verraten hätte, wo wir einen Tunnel bauen. Und die hätten das einfach verhindert, indem sie den Tunnel aufgegraben hätten. Wenn wir Glück gehabt hätten, wäre nichts weiter passiert für uns. Das ist ja an anderen Stellen auch vorgekommen, sowas. Das wesentlich Schlimmere wäre gewesen, wenn die Stasi also Bescheid gewusst hätte und gewartet hätte, bis wir in Ost-Berlin unter einem Haus ankommen und den Tunnel öffnen. Auch das ist ja passiert. Zweimal sind Tunnelbauer erschossen worden. Die Stasi hat sich im Keller auf die Lauer gelegt. Die Tunnel waren verraten. Sie wussten, da kommen jetzt Tunnelbauer. Und als sie aus dem Loch gekrabbelt sind, haben sie sie erschossen. Man glaubt ja nicht daran, dass sowas passiert. Man denkt ja immer, das geht gut.
Dabei wissen Achim und die anderen, was passiert, wenn es nicht gut geht. Immer wieder kommen Menschen bei Fluchtversuchen ums Leben oder werden schwer verletzt. Oft sind es junge Männer, wie der 18-jährige Peter Fechter. Am 17. August 1962 berichtet der westdeutsche Radiosender RIAS:
Berlin. Sowjetzonengrenzpolizisten haben heute um 14.10 Uhr an der Sektorengrenze in der Höhe der Charlottenstraße wiederum einen Flüchtling niedergeschossen. Die Polizisten hatten das Feuer eröffnet, als zwei Jugendliche an dieser Stelle über die Mauer zu flüchten versuchten. Während dem einen die Flucht nach West-Berlin gelang, wurde der andere durch Schüsse aus Maschinenpistolen getroffen. Nach Beobachtungen der West-Berliner Polizei wurde er fast eine Stunde lang ohne jede Hilfe hinter der Mauer liegen gelassen. Innensenator Alberts nahm heute Nachmittag zu diesem Vorfall Stellung.
Der eine junge Mann ist Gott sei Dank herübergekommen. Der andere muss unmittelbar in dem Moment, an dem er über die Mauer klettern wollte, schwer getroffen worden sein. Er stürzte jenseits der Mauer, also auf östlichem Gebiet, ab und blieb dort schwer verletzt liegen.
Peter Fechter ruft von mehreren Schüssen getroffen laut um Hilfe. Doch weil er auf DDR-Gebiet liegt, können die West-Berliner Polizisten nicht zu ihm. Und die DDR-Grenzsoldaten lassen ihn fast eine Stunde lang liegen, bevor sie ihn bergen und dann in ein Krankenhaus bringen. Dort stirbt der 18-Jährige noch am gleichen Nachmittag. Der Fall Peter Fechter macht weltweit Schlagzeilen und sorgt im Westen für Proteste gegen den grausamen Schießbefehl der DDR-Grenzsoldaten. Die DDR-Propaganda wiederum spielt den Tod des jungen Mannes runter. Im Ostfernsehen heißt es, er sei eben ein Krimineller gewesen und man solle sich einfach von der Grenze fernhalten. Dann könne man sich, so sagen sie es wörtlich im Fernsehen, Blut, Tränen und Geschrei sparen. Genau zu dieser Zeit, im Sommer 1962, beginnen Achim und seine Leute, den Tunnel an der Bernauer Straße zu graben. Doch es gibt ein Problem. Wasser tropft von der Decke. Und damit ist die Statik gefährdet. Der Tunnel kann jederzeit einstürzen.
Wie habt ihr dann reagiert, als ihr gemerkt habt, oh Scheiße, da kommt irgendwie Wasser in den Tunnel?
Das konnte natürlich kein Grundwasser sein. Grundwasser kommt ja nicht von oben, sondern es käme von unten. Und da war uns ziemlich schnell klar, da ist ein Wasserleitungsrohr kaputt gegangen. Und es tropfte immerhin so stark, dass nach ein paar Stunden auf der Tunnelsohle so 5 bis 10 Zentimeter Wasser standen. Jetzt haben wir gedacht, naja, das Wasser kann man ja abpumpen. Das Dumme war nur, dass dieser schöne feste Mergelboden, der dort ansteht, bei Wasserzutritt sich in Schlamm verwandelt. Das ist wie Lehm. Lehm ist, wenn er trocken ist, knochenhart. Wenn du Wasser zugießt, dann kannst du da plastische Figuren draus formen. Ne? Und das Abpumpen des Wassers hat insofern gar nichts gebracht, weil die Sohle aufgeweicht war und sich in Schlamm verwandelte. Man konnte da zwar noch durchkrabbeln, da ist man zwar bis über die Handgelenke im Schlamm versunken, aber das war ja nicht so schlimm. Bloß, was nicht gar nicht mehr ging, die vollgeladene Karre mit abgegrabener Erde da durchzuziehen. Die versank im Schlamm und fraß sich fest. Die stand bis zum Bauch im Schlamm und war überhaupt nicht mehr zu bewegen. Das heißt, wir konnten nicht weiterarbeiten, weil wir das abgegrabene Erdreich nicht wegtransportieren konnten. Und Wasser abpumpen war witzlos, weil ja damit der Schlamm nicht weggegangen wäre und das Wasser tropfte ja immer nach. Also kamen wir zum Stillstand.
Und was jetzt? Die knochenharte Arbeit von Wochen droht völlig umsonst gewesen zu sein. Doch den Tunnelbauern spielt der Zufall in die Hände. Und das hat mit der besonderen Lage der Bernauer Straße zu tun. Ihr erinnert euch, das ist die Straße, in der der Fabrikkeller liegt, in dem der Tunnel beginnt.
Nun hatten wir aber ein bisschen Glück im Unglück. denn die gesamte Bernauer Straße gehörte, oder gehört immer noch, zum Stadtbezirk Wedding, West-Berlin. Die Häuser auf einer Seite der Straße, die waren schon Ost-Berlin, aber die Straße gehörte zu West-Berlin. Das heißt, alle Leitungen, Kabel und alle möglichen Einbauten, die in so einer Straße liegen, wurden von West-Berliner Behörden verwaltet, unterhalten, betrieben, repariert. Wir konnten also zu den Westberliner Wasserwerken gehen, haben uns da zu einem Abteilungsleiter durchgefragt und haben dem gesagt, hören Sie mal, vor dem Haus Bernauer Straße 78 muss ein Wasserrohr kaputt sein. Können Sie das nicht mal flicken lassen? Der hat uns zunächst mal ganz irritiert angeguckt, weil er sich gar nicht erklären konnte, woher wir diese Informationen hatten, denn die Wasserwerke selbst hatten das noch gar nicht gemerkt. Es war ja auch nicht so viel Wasser, dass da also jetzt da in Strömen das Wasser irgendwo schoss und die Wasserverluste gemerkt hätten. Komischerweise oder eigentlich interessanterweise hat er uns eine Weile sinnend angeguckt und dann kam ihm offenbar die richtige Idee. Denn er fragte uns gar nicht, was seid ihr denn für welche oder woher wisst ihr denn das oder so weiter, sondern guckte uns eine Weile an und sagte dann, ich verstehe schon. Macht euch keine Sorgen, Jungs, geht nach Hause. Ich löse das Problem für euch. Ja, wir waren natürlich sehr erfreut und sind abgezogen. Und schon am nächsten Morgen, wirklich bemerkenswert schnell, am nächsten Morgen rückte ein Bautrupp der Wasserwerke an, grub den Gehweg an der richtigen Stelle auf, fand offensichtlich das Leck, machte alles heil, machte das Loch wieder zu und der Wasserzufluss in den Tunnel hörte tatsächlich auf. Wir haben das Wasser dann abgepumpt. Und dann mussten wir einen ganzen Monat warten, bis jetzt diese Schlammsohle so weit durchgetrocknet war, dass es wieder ein fester Boden war. Und dann konnten wir mit der Karre wieder drüber fahren. Und dann ging der Bau weiter wie vorher auch. Also das hatten wir überstanden.
Wie Achim das erzählt, es ist wie ein Krimi. Wir drei, Eva, Josef und ich, sitzen da und hören gespannt zu. Auch wenn Achim diese Geschichte bestimmt schon tausendmal erzählt hat, er kann es einfach. Und das Drama mit dem Wasser im Tunnel ist noch längst nicht zu Ende.
Dummerweise ist dasselbe nochmal passiert, als wir ungefähr 20 Meter vor unserem Ziel waren. Jetzt waren wir aber schon längst unter Ostberliner Gebiet. Und zu den Ostberliner Wasserwerken konnten wir nur schlecht gehen und sagen, da ist ein Rohr kaputt, könnt ihr das mal flicken. Da hätten die ja wahrscheinlich auch sehr schnell geahnt, worum es geht. Also, uns blieb gar nichts weiter übrig. Wir wussten, in spätestens 2-3 Tagen ist der Tunnel entweder so voll Wasser, dass keiner mehr durchkommt, oder er stürzt an der Stelle ein, wo das Wasser tropft. Ab und zu platschte dann mal so eine Handvoll oder etwas mehr als eine Handvoll aufgeweichte Erde ins Wasser. Und das war natürlich immer, wenn man das gehört hat, hat man immer gedacht, oh, war das jetzt was oder war das wirklich nur eine Handvoll?
Ganz ehrlich, ich hätte Panik. Ich meine, wenn Achim mit Graben dran ist, da hockt er da zusammengekauert in einem vielleicht 80 mal 80 Zentimeter engen Gang und verübt Schwerstarbeit. Mehr als 120 Meter haben er und die anderen Tunnelbauer sich jetzt schon durch die lehmige Erde gekratzt. Monate hat das gedauert. Und der jetzt gerade vorne weitermacht, um auch die letzten 20 Meter noch zu schaffen, der braucht eine ganze Weile, um überhaupt krabbelnd an das andere Ende zu kommen. Und dort ist er dann allein, 2 Stunden lang. Hinter sich eine lange, dunkle und schmale Röhre, deren Anfang so weit entfernt liegt, dass nicht mal Geräusche von dort durchdringen. Über ihm, unter ihm, rechts und links, nur blankes, lehmiges Erdreich. Und ständig klatscht davon etwas von der Decke in die Pfützen am Boden. Achim und seinen Leuten ist klar, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Sie ändern den Plan.
Wir beschlossen, weil uns gar nichts anderes übrig blieb, wir müssen den Tunnel sofort öffnen und versuchen, in der uns verbleibenden Zeit so viele Leute durchzuholen, wie es nur geht.
Diese Planänderung bedeutet auch, Achims Freundin Christa kann nicht durch den Tunnel fliehen, denn sie ist noch im Urlaub. Eine Enttäuschung für Achim, aber darüber kann er jetzt nicht nachdenken.
Wir hatten gerade das erste Haus außerhalb des Sperrgebiets erreicht. Wir wollten ursprünglich noch ungefähr 20 Meter weiter in die nächste Querstraße, weil wir den Flüchtlingen nicht zumuten wollten, dass sie direkt an dem Zaun entlang gehen mussten, der das Sperrgebiet eben abtrennte. Deshalb wollten wir noch weiter graben, aber das hatte sich ja nun erledigt. Das ging nicht. Wie gesagt, wir hatten das Glück, dass wir gerade das erste Haus außerhalb des Sperrgebiets erreicht haben und haben jetzt unsere Kurierer losgeschickt, um den Flüchtlingen zu sagen, wo sie hin mussten. Jeder kriegte eine Zeit, wann er da sein sollte. Die sollten ja nicht alle auf einmal kommen, sondern so im Abstand von 10 oder 20 Minuten. Familienweise, paarweise, einzeln, wie sie eben zusammengehörten.
Achim ist der sogenannte Schleuser, der den Fluchtwilligen im Keller in Ostberlin beim Einstieg in den Tunnel hilft.
Wie hat das Durchschleusen denn genau funktioniert?
Ja, wir waren zu viert in dem Ostberliner Keller. Zwei von uns haben oben an der Kellertür gestanden. Einer hat auf der Treppe gestanden. Der Keller war ja dunkel. Der musste die Leute, die da kamen, also irgendwie an die Hand nehmen und sie runterführen. Und ich selbst habe am Tunneleinstieg gestanden. Ich habe die Leute also genommen und habe sie sozusagen in das Loch gestopft. Die mussten dann auf dem Hintern so eine Schräge runterrutschen und kamen dann so nach, ich weiß nicht, 2-3 Metern im eigentlichen Tunnel unten an. Und da saß oder lag auch noch einer. Der hatte eine Telefonverbindung zum Westen und hat uns also benachrichtigt, wenn irgendwas passiert wäre oder so. Und die zwei, die oben an der Kellertür standen, die mussten dafür sorgen, wenn mal ein Hausbewohner, das war ja nachts, also ich glaube, wir haben so abends gegen 20 Uhr die Fluchtaktion gestartet und gegen Mitternacht beendet, weil nach Mitternacht haben wir gesagt, fällt das zu sehr auf, da ist eh kein Mensch mehr auf der Straße und wenn da dauernd Leute ins Haus gehen, das fällt auf. Aber wenn da in der Zeit ein Hausbewohner nach Hause kam, hat der natürlich hinter sich die Tür abgeschlossen. Und dann musste einer von den beiden mit dem Dietrich nach vorne gehen und musste das Schloss wieder aufmachen, damit die nächsten Flüchtlinge nicht vor verschlossener Haustür stehen.
Alle müssen leise sein und schnell. Die Fluchthelfer sind in höchster Anspannung, denn sie wissen, der Tunnel kann jeden Moment einstürzen.
Ich kann nur sagen, es ist ein bescheuertes Gefühl, wenn man in Ostberlin im Keller steht, die Flüchtlinge in Empfang nimmt, ihnen zeigt, wo der Einstieg in den Tunnel ist. Und ab und zu hört man es dann mal platschen, dann war wieder so eine Fuhre Dreck irgendwie in den Tunnel reingerutscht. Und man wusste nicht, ist der Rückweg jetzt eigentlich noch offen oder macht es irgendwann mal Platsch? Und der Tunnel ist zusammengebrochen und wir stehen in Ostberlin und kommen nicht mehr zurück. Also irgendwann haben wir gesagt, das können wir uns selber nicht zumuten und auch den Flüchtlingen nicht. Es hätte ja auch, wenn der Tunnel einstürzt, gerade ein Flüchtling drin sein können, der dann lebendig begraben wird. Und somit sind also nur 29 Leute gekommen. Wir haben dann abgebrochen.
Und wie hast du dich dann gefühlt?
Für mich hatte die Sache noch einen ganz gewaltigen Haken. Denn dadurch, dass wir den Tunnel wegen des Wassereinbruchs ungefähr 2-3 Wochen früher öffnen mussten als ursprünglich geplant, war genau zu dieser Zeit meine Freundin im Urlaub. Und ich konnte sie nicht erreichen. Mir war also klar, durch diesen Tunnel kann sie nicht kommen. Und das war natürlich eine arge Enttäuschung für mich. Von den Tunnelbauern ging es einigen ähnlich wie mir, dass irgendwelche Freunde oder Verwandte nicht rechtzeitig benachrichtigt werden konnten, weil das ja nur alles hoppla hopp ging von heute auf morgen. Und so fiel sehr schnell der Entschluss, wir müssen noch einen Tunnel bauen.
Christa, die ist ja jetzt noch in der DDR und Achim will sie unbedingt zu sich holen. Nur wenige Tage später beginnen die Männer also mit einem weiteren Tunnel. Allen ist klar, wieder werden sie Monate im Keller hausen, Konserven essen, Schlaferfahrten pritschen, täglich stundenlange Knochenarbeit. Sie starten den neuen Tunnel aus demselben Keller. Damit sie nicht wieder von einem Wassereinbruch überrascht werden, wird der neue Tunnel tiefer angelegt.
Wir haben da zu diesem Zweck einen ungefähr 10 Meter tiefen Schacht in die Kellersohle gegraben. 10 Meter ist eine ganz schöne Tiefe. Das ist so, wenn man aus dem dritten Stock eines Hauses auf die Straße guckt, dann ist man 10 Meter über der Straße. Und von diesem 10 Meter tiefen Schacht, der jetzt also ungefähr 12 Meter unter der Erdoberfläche war, sind wir langsam ansteigend mit dem Tunnel gegangen, weil wir in dieser großen Tiefe nicht im Osten unterm Haus ankommen wollten. Da wären wir ja nicht hochgekommen in den Keller. Wir mussten den also so anlegen, dass wir ungefähr in 3 Meter Tiefe an unserem Ziel ankommen. Dann hatten wir es nicht mehr weit bis zur Kellersohle von unten. Das hat auch alles wunderbar geklappt. Nur sind durch diesen Tunnel keine Flüchtlinge gekommen, weil er verraten worden ist. Es sind über 20 Leute in Ost-Berlin verhaftet worden und zu Gefängnis verurteilt worden wegen versuchter Republikflucht, so hieß das damals. Und unter anderem auch meine Freundin und ein paar Freunde von mir.
Was ist passiert? Ist der Verräter etwa einer der Tunnelbauer? Wie geht Achim mit diesem furchtbaren Rückschlag um? Das erzählt er in der nächsten Folge. Abonniert diesen Feed am besten in ARD Sounds, unserer Audioplattform für Podcasts und Hörspiele. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Kultur in Zusammenarbeit mit Studio Van Meer. Mit Eva Kohake, Josef Lesch und Achim Neumann. Ich bin Wiebke Keunecke. Formatentwicklung, Story Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Redaktionelle Mitarbeit Katja Esbach. Skript, Ton und Schnitt Marc Diening, Studio Van Meer. Faktencheck Yves Müller, Historiker an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Producer Alexander Gerhardt. Sounddesign Bente Faust, Honig und Gold. Mischung Jan Stahlmann. Marketing und Distribution Birgit Labs, Julia Kaiser und Marie Hamann. Projektleitung und Executive Producer Torben Steenbuck. Habt ihr Feedback oder Fragen zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne an zeitkapsel@ndr.de und empfehlt diesen Podcast allen weiter, die sich Geschichte gern von jemandem erzählen lassen, der dabei war. Wenn ihr euch für aktuelle Themen interessiert und vor allem für tiefgründig und spannend erzählte News, dann habe ich noch einen Tipp für euch. 11KM, der Tagesschau-Podcast. In jeder Folge taucht ihr sozusagen ab in ein Thema in aller Tiefe. Das heißt, ihr habt davon vielleicht schon mal kurz in den Nachrichten gehört, aber hier bekommt ihr das ganze Paket, die Hintergründe, alle Zusammenhänge. Und dann könnt ihr auch richtig mitreden. 11KM, der Tagesschau-Podcast, täglich von Montag bis Freitag in ARD Sounds. Der Link ist hier in unseren Shownotes.